Die Gnade unseres Herrn sei mit euch. Was hat die Hochzeit zu Kana mit dir zu tun? Die Bibel hält historische Wahrheiten fest. Zum Beispiel, dass Jesus auf einer Hochzeit in Kana war. Das war einmal. Und dann hält die Bibel Wahrheiten fest, die aktuell sind und die für die gegenwärtige Zeit, ganz gleich in welchem Jahrhundert oder welchem Jahrtausend du lebst, wahr sind. Es sind Wahrheiten, die für alle Zeiten gelten, in denen Menschen auf der Erde leben. Und dann gibt es Wahrheiten in der Bibel, die in Ewigkeit gelten. Die Wahrheit, die in Ewigkeit gilt. Bevor wir uns jetzt die Hochzeit zu Kana in Johannes 2 anschauen, sage ich noch etwas dazu, wie du die Erzählungen aus der Bibel verstehen kannst. Und das ist nützlich für alle, die Gottes Wort lesen, ob alleine in der stillen Zeit oder in Hauskreisen und Bibelkreisen, du da die Texte besprichst und diskutierst und dich austauschst. Und dann ist es wichtig für dich, für die Predigt hier, damit du den Gedanken folgen kannst. Was hat die Hochzeit zu Kana also mit dir zu tun? Immer wenn du so eine Erzählung in der Bibel liest oder hörst oder besprechen willst, dann ist das eine gute Möglichkeit, um sie für dich mit Gewinn zu lesen, wenn du dich fragst, mit welcher Person du dich identifizieren kannst. Wenn diese Geschichte eine Situation aus deinem Leben wäre, wer bist du dann? Du sollst rausfinden, was das Wort Gottes für dich persönlich ist. In deiner Situation mit den Dingen, mit denen du dich beschäftigst. Wer bist du also? Mit dieser Frage schauen wir uns jetzt die Erzählung an. Wir gehen die Personen durch und ich verrate dir zu Anfang, du bist nicht Jesus. Du machst nicht aus Wasser Wein, du stirbst nicht am Kreuz für die Sünden der Menschheit und du bist auch nicht ohne Sünde. Nur Jesus ist Jesus. Und das sage ich, damit du den Unterschied kennst zwischen sich mit Jesus identifizieren und sich Jesus zum Vorbild nehmen oder tun, was Jesus sagt. Es ist mit die wichtigste Unterscheidung, die du beim Lesen der Heiligen Schrift machen kannst, nämlich die zwischen dem, was du tun sollst und dem, was nur Gott tun kann. Zwischen dem, was Menschen möglich ist und dem, was nur Gott möglich ist. Eine Hochzeit war schon immer und ist bis heute ein besonderer Tag im Leben eines Paares. Ein Grund zur Freude und zum Feiern und Jesus freut sich mit und feiert mit den ersten Jüngern, die er um sich herum gesammelt hat. Und seine Mutter ist auch bei dem Fest. Oder um es genauer zu sagen, sie ist da und Jesus und seine Jünger sind auch da. Anscheinend gibt es einen Grund, warum Jesu Mutter zuerst genannt und damit hervorgehoben wird. Diesen Hinweis im Text, dem gehen wir jetzt nach. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Mutter Jesu. Sie spricht Jesus auf den Umstand an, dass es keinen Wein mehr gibt. Und das ist natürlich keine neutrale und objektive Feststellung, wie etwa Jesus. In China ist ein Sack Reis umgefallen. Hinter dem Hinweis von Maria steckt eine Aufforderung. Ein Fest ohne Wein geht bald zu Ende. Und falls du ein eingefleischter Biertrinker bist und dir denkst, wenn es keinen Wein gibt, dann sollen sie halt Bier trinken. Bier gab es auch keins. Es gibt also ein Problem. Und nachdem Jesus seine Mutter zurückweist mit den Worten, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Sagt Maria zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das ist ausgesprochen komisch. Denn zum einen hat Jesus nicht gesagt, dass er jetzt bereit wäre, Anweisungen zu geben. Ganz im Gegenteil. Noch ist Jesu Mutter hier die Schwiegermutter auf der Hochzeit, dass man davon ausgehen könnte, dass sie den Dienern Anweisungen geben könnte. Aber auf jeden Fall hat sie ein Herz für das frisch gebackene Ehepaar und die Menschen auf der Feier. Und sie gönnt ihnen das Glück und so eine unschöne Situation wie das abrupte Ende der Feier möchte sie abwehren. Denn das droht, wenn der Wein ausgeht. Maria, die Mutter Gottes, ist schon seit den Kirchenvätern ein Bild für die Kirche. Zum Beispiel mit dem Kirchenvater Ambrosius aus dem 4. Jahrhundert. Aus gutem Grund kann man Maria mit der Kirche vergleichen. Aber Maria ist natürlich nicht die Kirche. Die Kirche ist wie Maria, so wie der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus niederkommt, aber der Heilige Geist natürlich keine Taube ist. Es sollte den meisten hier klar sein, warum sage ich das trotzdem? Weil das auch für die anderen Vergleiche der Bibel gilt. Wenn Paulus in 1. Korinther 12 schreibt, dass die Gemeinde der Leib Christi ist und aus einzelnen Gliedern besteht, also aus dir und aus mir und vielen anderen, mit dem Vers: Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat, dann ist klar, dass er ein Bild verwendet, um uns verständlich zu machen, warum die Gemeinde zusammenhalten soll. Da schreibt er dann Vers 19 bis 21, wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun sind es aber viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann ich zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Die Gemeinde Jesu soll Hand und Fuß haben. Und genau wie wir uns die Gemeinde Jesu als Leib vorstellen, also als Körper, dann kann man sagen, so wie die einzelnen Körperteile aufeinander angewiesen sind, so sind wir es als Mitglieder der Gemeinde auch. Auch wir sind aufeinander angewiesen. Das sage ich auch, um dir nochmal die Vielfalt der Inhalte der Bibel vor Augen zu führen. Aber jetzt vergleichen wir die Kirche mit Maria, der Mutter unseres Herrn. So wie zu Weihnachten Jesus von Maria zur Welt gebracht wurde, bringt die Kirche Jesus immer wieder zur Welt. Durch ihren Dienst, ihre Diakonie, in ihrer Evangelisierung, wenn sie Jesus der Welt verkündigt, dadurch, dass sie die Gläubigen an Jesus erinnert, und besonders in der Feier des Heiligen Abendmahls bringt die Kirche Jesus zur Welt. So wie Maria auf der Hochzeit zu Kana bringt die Kirche die Situation von Menschen vor Jesus und sagt ihm, was er tun soll. Die Kirche hält Fürbitte. Das, was Maria tut, wenn sie Jesus sagt, dass kein Wein mehr da ist, das nennen wir Fürbitte. Wir beschreiben in unseren Fürbitten ja nicht neutral und objektiv, sondern wir wollen, dass Jesus etwas tut. Immer wenn wir Fürbitte halten, dann sagen wir Jesus, was er tun soll. Und seine Antwort ist dann aber kein: Gute Idee, Mutter, ich bin noch gar nicht darauf gekommen, aber das tue ich sofort. Vielmehr scheint seine Antwort auf unsere Fürbitten ein distanziertes: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, zu sein, so wie in unserem Text. Manche Fürbitten erfüllt Jesus nie, andere später und wieder anderes erfüllt er anders, als wir es ihm vorgeschlagen haben. Jesu Satz, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, ist wichtig, damit wir um unsere Rolle vor Gott wissen. Denn weder Jesu Mutter noch die Kirche sind für Jesus eine Autorität. Jesus hat seine Mutter geliebt, sich um sie gekümmert, aber sie kann ihm keine Handlungsanweisungen oder Befehle erteilen. Es verhält sich andersherum. Jesus ist der Herr. Und Jesus orientiert sich am Willen des Vaters, nicht am Willen seiner Kirche, noch am Willen seiner Mutter. Und dann folgt dieser merkwürdige Satz in der Erzählung, dass die Diener tun sollen, was Jesus sagt. Maria weist die Diener da an. Anscheinend sind das die Diener, die sich etwas von Maria sagen lassen und die im Auftrag der Maria tun, was Jesus will. So wie Maria weiß die Kirche alle, die arbeiten können und wollen, an, zu tun, was Jesus will. Und wenn du in der Kirche arbeitest, ganz gleich, ob Haupt-, Neben- oder ehrenamtlich, dann tust du gut daran, dich mit den Dienern auf dieser Hochzeit zu identifizieren. Du handelst und arbeitest im Auftrag der Kirche, um Jesu Willen zu tun. Die absolute Autorität hat Jesus. Und die Aufgabe der Kirche ist es, dich dazu aufzurufen, zu tun, wozu er dich beruft. Was auch immer es ist, dass du als deine Berufung und deine Gabe bekommen hast. Ich gebe zu, es braucht eine gewisse Demut, wenn man sich weder als Braut noch als Bräutigam und noch nicht einmal als Gast auf dieser Hochzeit verstehen will, sondern bloß als Diener. Aber darum geht es, dass du Jesus dienst, und zwar nicht gegen, sondern in und mit der Kirche. Du sollst Jesus dienen, nicht dir selbst. Und du sollst anderen helfen, dass sie Freude finden, dass sie Freude empfinden. Und das meine ich jetzt nicht besonders religiös. Du hilfst dabei, das Unglück anderer abzuwehren, damit die in Freude leben können. Es braucht Demut, wenn du dich nicht selber in den Mittelpunkt stellst. Es braucht Demut, wenn du anderen dienen willst. Und du brauchst viel Liebe, wenn du es aushalten willst, dass andere nicht so denken und fühlen und handeln wie du. Wenn du dich als Diener Jesu verstehst, dann sollst du nur deine Verantwortung wahrnehmen, nicht die von Jesus. Die Diener vollbringen keine Wunder. Sie tun lediglich, was ihnen möglich ist. Sie füllen auf Jesu Auftrag hin die Behälter mit Wasser. Und das ist schwere Arbeit. 80 bis 120 Liter fassten diese Wasserkrüge. Und es waren 6 Stück, nach meiner Rechnung, also ungefähr 600 Liter. Und warum waren es 6 und keine schönen biblischen 7? Weil du 6 Tage die Woche arbeiten sollst. Und am 7. Tag sollst du ruhen. Die Diener sind Jesu Wasserträger. Sie haben eine anstrengende Aufgabe. Aber neben dieser anstrengenden Aufgabe haben die Diener auch eine privilegierte Rolle. Sie wissen, dass Jesus im Heiligen Geist gewirkt hat. Denn der neue Wein war vorher Wasser. Sie haben ihn ja selber geschöpft. Die Diener haben eine privilegierte Rolle. Sie sind hautnah dran an dem, was man Wunder nennt. Der Evangelist Johannes nennt es allerdings kein Wunder. Er nennt es das erste Zeichen. Es folgen 7 weitere. Wasser in Wein verwandeln war ein Zeichen. Diese Zeichen sind Zeichen der ewigen Wahrheit, die ich anfangs erwähnt habe. Nicht mehr, was damals in der Geschichte passiert ist oder was in der Zeit, in der wir leben, gilt oder moralische Wahrheiten, wie wir leben sollen, meinen diese Zeichen. Die Zeichen, von denen Johannes schreibt, geben ein Bild vom ewigen Reich und dem ewigen Leben. Die Zeichen geben einen Vorgeschmack auf unsere Erlösung. Sie zeigen uns die Freude und die Erfüllung, die Jesus im ewigen Leben bringt. Sie sind Hinweise auf ein Leben, das so wunderbar ist, dass man es in Ewigkeit führen will. Sie zeigen uns das endgültige Ziel. Die Diener sind hautnah dran an dem Zeichen. Sie wissen vor allen anderen, was passiert ist. Das Wunder ist also nicht, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Das war ein Zeichen. Und außerdem sind 600 Liter auch irgendwann ausgetrunken. Das Wunder ist, dass Menschen an Jesus glauben, dass seine Jünger an ihn glauben. Das ist es, wofür die Diener auf der Hochzeit gearbeitet haben, und auch wenn sie es nicht bewirken konnten. Nur Jesus konnte zum Zeichen des ewigen Himmelreiches Wasser in Wein verwandeln und dadurch das Wunder wirken, dass seine Jünger an ihn glauben. Bei aller Demut, die ein Diener Jesu braucht, und damit fasse ich zusammen, 3 Dinge sind Verheißungen für die Diener Jesu: dass sie Freude schenken, bei ihrer Arbeit Zeichen für sein ewiges Reich sehen und dass sie Menschen zum Glauben an unseren Herrn kommen sehen. Und die werden sie im Himmel wiedersehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.